Wenn es um Fachkräftemangel, fehlende Ausbildungsbewerber oder mangelnde Berufsorientierung geht, landet die Diskussion oft sehr schnell bei der Schule. Aber ist das wirklich fair? Bereitet Schule junge Menschen heute noch ausreichend auf das Berufsleben vor? Wird zu viel in Richtung Studium gelenkt? Und was muss sich ändern, damit die Azubis von morgen bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden? Genau darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen, die sich seit Jahren mit großem Engagement für Berufsorientierung an ihren Schulen einsetzen. Zu Gast sind Sebastian Sommerfeld von der Realschule Wildeshausen und Kai Hollwege von der Helene-Lange-Schule in Oldenburg. Beide begleiten junge Menschen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf und erleben tagtäglich, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen das aktuelle Schulsystem mit sich bringt. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Und hallo Kai.
Hallo, ich bedanke mich auch.
Ich starte immer gerne ein bisschen provokant in meine Podcast-Folgen und deswegen stelle ich die Frage, die im Intro auch schon so ein bisschen rauszuhören war, direkt mal vorweg. Viele Unternehmer sagen, die Schule bereitet junge Menschen nicht mehr auf das echte Leben vor. Haben Sie recht, Sebastian?
Ja, das trifft auf jeden Fall einen absoluten Nerv, aber ich würde sagen, das kann man pauschal natürlich nicht so sagen. Ne? Also Schule bereitet auf der einen Seite zu wenig natürlich auf die aktuellen praktischen Anforderungen vor. Klar, Kai, du wirst mir recht geben, Matheformeln, also wenn ich mir überlege, was ich da damals gelernt habe, das war richtig, richtig übel. Und auf der anderen Seite erste eigene Wohnung oder wie man Verträge oder sowas abschließt, das lernen wir halt irgendwie nicht. Aber was auf jeden Fall gelehrt wird, in meinen Augen, ist halt, dass die Kids schon mitkriegen, so dass sie wissenschaftliches Denken, Problemlösefähigkeit und sowas, das finde ich, machen die schon bei uns. Und ja, das heißt, es sind Kompetenzen, die langfristig wirken.
Also Sebastian, du würdest widersprechen.
Ja.
Kai?
Also ich denke, das stimmt teilweise. Also Schule leistet schon sehr viel, kann aber natürlich nicht alles leisten. Die Welt, die verändert sich halt relativ schnell. Und wir als Schule müssen uns einfach anpassen. Beispielsweise jetzt die Einführung des Faches Informatik. Da haben wir uns angepasst und ich glaube, das ist der erste richtige Weg. Aber man weiß auch, dass durch die KI sich die Welt zurzeit relativ viel ändert. Viele Arbeitsplätze werden sich wandeln und dadurch wird auch das Handwerk einen höheren Stellenwert bekommen. Und auch ein höheres Ansehen. Und dadurch müsste die Schule eigentlich jetzt auf die Idee kommen, auch entsprechend sich zu wandeln.
Du hast jetzt gerade das Beispiel Informatik genannt. Kannst du das mal ausführen?
Ja, wir haben halt jetzt das Fach Informatik eingeführt und die Schüler setzen sich mit der Sache auseinander, mit den neuen Technologien. Und ich denke mal, in diesem Zeitalter ist es ganz wichtig, nicht nur alte Sachen zu lernen, sondern auch neue. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Schule alte Zöpfe abschneiden muss, neue Wege gehen muss. Und Schule muss einfach flexibler werden und schneller vor allen Dingen. Und da ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass wir im Grunde genommen nicht, wir versuchen zwar mitzuhalten, aber wir schaffen es leider nicht immer.
Habt ihr das Gefühl manchmal, dass die Schulen auch so ein bisschen, ja, zu Blitzableitern der gesellschaftlichen Probleme geworden sind? Wird zu viel auf die Schulen gedroschen?
Darf ich? Unbedingt. Also ich finde absolut, also das ist etwas, ich glaube, wir kriegen zu Unrecht echt ganz schön viel ab. Auf der einen Seite, klar, also im Klassenzimmer, da kommen wir mit den Kids zusammen, die einen Großteil ihres Lebens halt wirklich auch in der Schule sind. Und dann ja kommen diese gesellschaftlichen Probleme natürlich zum Vorschein. Ne? Integration, soziale Ungleichheit, das ist alles das, was wir tatsächlich dann aufdecken. Und auf der anderen Seite wird uns gesagt, wir sollen halt Integration fördern, wir sollen Demokratie bilden, wir sollen Berufsorientierung machen, wir sollen mit den Eltern zusammenarbeiten. Und das ist wirklich, wirklich ein, wie ich finde, großes Problem. Das wird immer mehr und ich kann das Gefühl der Lehrer absolut verstehen, dass die sagen, wir machen so, so viel und auf der anderen Seite sollten wir das eigentlich alle zusammen machen mit Politik, mit Wirtschaft, mit den Eltern. Ja, aber es bleibt dann doch viel bei uns hängen.
Kai, kannst du aber auch die andere Seite verstehen? Kannst du auch die Seite verstehen, die sagt, die Schule macht nicht genug?
Ja, natürlich. Also erstmal würde ich sagen, Sebastian hat vollkommen recht. Die Schule kann nicht alle Probleme der Welt lösen. Das schaffen wir einfach nicht. Wir haben halt auch nur eine begrenzte Zeit und dementsprechend schaffen wir nicht alles. Und immer mehr raufzupacken, wie Berufsorientierung, dann Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, das ist halt nicht möglich. Aber wie gesagt, einige Eltern, von denen kriegt man halt dann auch eine Rückmeldung, die nicht gerade positiv ist. Die kann man verstehen, aber oft sind den Lehrern die Hände gebunden. Sie können eigentlich nichts machen, weil das System noch zu starr ist. Man versucht es ein bisschen aufzulockern, flexibler zu sein, aber es ist immer noch zu starr.
Wie reagiert ihr, wenn ihr solche Rückmeldungen von Eltern kriegt? Wie geht ihr damit um?
Ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie die gestellt werden, wann sie gestellt werden, ob sie um 23 Uhr nachts kommen, per Telefon oder per E-Mail, ja. Oder am Wochenende, wie sie formuliert werden, ob sie aggressiv formuliert werden oder ganz normal. Ein normaler Hinweis. Wir leiten das natürlich dann weiter an die entsprechenden Stellen und versuchen uns natürlich dafür einzusetzen, dass das Problem gelöst wird. Mhm. Aber teilweise sind, wie gesagt, uns auch die Hände gebunden, wenn es zum Beispiel um technische Sachen geht, die wir einfach dann nicht lösen können, wo dann Firmen beauftragt werden müssen.
Mhm. Ja. Sebastian, wenn ihr heute einen Schüler oder eine Schülerin an einen Ausbildungsbetrieb übergebt, was bringt er mit und was fehlt häufig?
Also ich glaube, eine ganz große Fähigkeit, was die Kids wirklich heutzutage besitzen, ist, dass sie Informationen unglaublich schnell finden. Also die sind richtig, richtig gut mit den neuen Medien. Die sind offen, finde ich, für Neues. Also das bringen sie mit. In meiner Klasse muss ich sagen, also die bringen Kreativität mit. Die haben die Bereitschaft auch irgendwie zu lernen. Das würde ich auch sagen, das können die auch alles. Also auch solide Grundkenntnisse würde ich auch sagen. In den Grundfächern. Ich weiß nicht, ob du da widersprichst als Mathelehrer, Kai, aber ich glaube doch, das bringen die auch mit.
Was fehlt?
Oh ja, also, was fehlt? Am schlimmsten finde ich gerade diese TikTok-Aufmerksamkeitsspanne, so nenne ich die. Also du erzählst den Kids was und ich sag mal so diese 30-Sekunden-Videos, die sich die ganze Zeit immer reinziehen. Das ist so ein bisschen das, was ich auch in der Schule merke. Das heißt, ich beginne einen Satz und wenn ich dann fragen würde am Ende meines Satzes, was habe ich gerade gesagt, dann kommt da nichts. Und ich merke selber, dass ich jetzt auch anfange, schon bei Ansagen und sowas die Artikel wegzulassen. Weil ich so, hier, morgen Geschichtstest lernen, wo ich denke so, ja, das hätte ich vor 14, 15 Jahre.
Damit sie es verstehen, deiner Meinung nach, oder?
Ja, absolut. Und dass sie es mitkriegen natürlich auf jeden Fall und dann auch behalten, weil das sind die Informationen, so die sie noch gerade mal aufnehmen können. Das klingt jetzt gemein, aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem und dann einfach zu wenig Praxis. Ich glaube, das werden wir heute noch häufiger hören, aber es ist auf jeden Fall, fehlt den Kids die Praxis zum Beispiel, um dann mehr zu wissen über die Arbeitswelt, zu kommunizieren können mit den Chefs, mit den Arbeitskollegen. Das sind Sachen, die kriegen sie halt nicht mit in der Schule. Sie haben total abgehobene Vorstellungen teilweise von Berufen und dann kommen wahrscheinlich auch noch die Defizite in Mathe bei Kai. Bei mir ist es Rechtschreibung, das muss ich nochmal kurz sagen. Das ist unglaublich. Ich habe einen Schüler, der schreibt tatsächlich Schreibschrift noch, aber das ist so eine Mischung aus ägyptische Hieroglyphen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Sütterlin. Also da hast du jemanden, der schreiben kann, eigentlich Rechtschreibung, aber du kannst es nicht lesen.
Wie siehst du das?
Ja, im Grunde genommen gebe ich Sebastian auch hier wieder recht. Unsere Schüler bringen eine Menge mit. Verantwortungsbewusstsein, Fleiß, Sorgfältigkeit, auch Teamfähigkeit. Aber einige Schüler sind halt am Ende ihrer Schullaufbahn noch nicht so weit. Wenn ich mir das so angucke im Fach Mathematik, können einige quadratische Funktionen lösen, Regressionsfunktionen ermitteln. Andere können allerdings dann nicht ein Würfelnetz erkennen oder einfache Prozentaufgaben. Also ich glaube, wir müssten mehr Wert auf die Grundlagen legen und erst wenn die Grundlagen wirklich sitzen, dann sollten wir den nächsten Schritt gehen. Und da sind wir, glaube ich, weit entfernt von, weil wir halt diese Vorgaben haben. Und ich glaube, da müssen wir nochmal viel individueller reingehen. Dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Ressourcen, Lehrkräfte. Und im Moment sieht das, glaube ich, nicht ganz so gut aus.
Da frage ich mal gleich rein, da würdest du aber auch sagen, dass wir tatsächlich auch die Lehrpläne ändern müssen, oder? Also ja, gerade in Mathe, also wenn du jetzt gerade sagst, die ganzen Formeln das muss doch raus, oder nicht?
Also ich glaube schon, dass es seinen Sinn hat, diese Formeln zu lernen, zu kennen, allerdings nicht für alle. Und da müssen wir halt eben sehen, dass wir da wirklich differenzieren, rechtzeitig differenzieren, dass die Grundlagen, ob das jetzt der berühmte Dreisatz ist, dass das wirklich sitzt am Ende der Schullaufbahn Und andere Sachen, die dann später vielleicht in die Oberstufe oder in der Oberstufe benötigt werden oder vielleicht für Studium, die müsste man dann vielleicht nach oben schieben, sodass man die Grundlagen erstmal sichert für alle. Und wenn der eine oder andere dann wirklich so gut ist und nochmal mehr Input braucht, dann kann man in diese Bereiche dann nochmal einsteigen.
Finde ich einen total interessanten Punkt. Gerade dieses Thema, ist das, was in den Schulen gelehrt wird, eigentlich das Richtige im Bezug auf das reale Leben? Möchte ich gerne später unbedingt nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Bevor wir jetzt in die Details gehen, wir haben das Problem jetzt erkannt, ihr habt das dargestellt, was fehlt den Schülerinnen und Schülern heutzutage und wie kann man das eventuell beheben, um sie eben besser auf das berufliche Leben vorzubereiten. Und das hoffen wir in dieser Folge so ein bisschen mit euch ausarbeiten zu können. Vorher möchte ich euch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe euch einstiegs vorgestellt, Sebastian Sommerfeld von der Realschule Wildeshausen und Kai Hollwege von der Helene-Lange-Schule in Oldenburg. Sebastian, was für Fächer unterrichtest du? Wie lange machst du das schon? Und warum hast du so Bock auf deinen Job?
Super Frage. Ja, auf jeden Fall. Studiert habe ich evangelische Religion tatsächlich und Wirtschaft. Mhm. Und mittlerweile unterrichte ich aber auch noch Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Politik und ja, Profilwirtschaft. Also da sind einige Fächer dazugekommen einfach. Und das liegt daran, dass ich unglaublich gerne auch Klassenlehrer bin. Bock habe, mit vielen Stunden in meiner Klasse zu sein, nah dran zu sein an den Kids, und dafür brauche ich mehr Stunden. Und dann habe ich in den letzten 14, wie lange mache ich es jetzt in der Realschule? 14 Jahre insgesamt, 18 Jahre, dann halt einfach auch versucht, mir noch Fächer anzueignen, damit ich wirklich mit vielen Stunden drin bin.
Welche Altersspanne ungefähr haben deine Schülerinnen und Schüler?
Also ich unterrichte eigentlich 5 bis 10, und jetzt würden die Kollegen und Kolleginnen aus der Realschule Wildeshausen aufschreien und sagen, Moment, der unterrichtet doch echt nur 8, 9, 10. Und das stimmt, also hauptsächlich die Großen, da bin ich momentan unterwegs.
Wenn man mit dir spricht, wir hatten ein Vorgespräch zu dieser Folge, wenn man mit dir spricht, das gilt für Kai natürlich auch, man merkt, dass ihr eine unglaubliche Passion für euren Job habt. Woher kommt das?
Ja, also ich finde einfach, es ist unglaublich spannend, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten, weil da steckt so viel Potenzial, so viel Fähigkeiten, Fertigkeiten hinter. Die haben so viel drauf und können das teilweise einfach noch nicht abrufen. Es macht einfach Spaß, das rauszukitzeln und zu gucken, wo wir ja zusammen hingehen können und ja, was wir zusammen erreichen können. Und wenn die am Ende so der 10. dann mit ihrem Zeugnis da oben stehen und einen angucken und du siehst dann so, es war eine gute Zeit und die kann ich jetzt auch gehen lassen, weil ich weiß, die kommen im Leben klar, dann ist das für mich, das gibt mir unglaublich viel. Mhm. Also die geben mir so auch unglaublich viel zurück.
Kai, du bist tätig an der Helene-Lange-Schule in Oldenburg. Man hat es so in den bisherigen Minuten dieser Folge so ein bisschen rausgehört, wo dein Schwerpunkt liegt, Mathematik, Informatik. Magst du einmal so ein bisschen erzählen, was du alles lehrst und warum du so Bock auf deinen Job hast?
Ja, vielleicht müsste ich da ein bisschen ausführlicher werden. Ich habe damals die Realschule am Flötenteich besucht, habe da einen mittelmäßigen Realschulabschluss gemacht, dann mich entschieden für eine Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn, damals als, ich glaube, das nannte sich Industriemechaniker, Fachrichtung Betriebstechnik. Die Ausbildung hat 3,5 Jahre gedauert, danach bin ich Lokführer geworden. Auch die Ausbildung hat 18 Monate gedauert, als Lokführer lange gearbeitet. Parallel habe ich dann das Abitur nachgeholt auf dem Abendgymnasium Oldenburg, was ich nur empfehlen kann, und dann hier an der Uni Oldenburg studiert, und zwar die Fächer Arbeit, Wirtschaft und Mathematik. Und danach bin ich an der Helene-Lange-Schule angefangen mit dem Referendariat, habe dann eine sogenannte Feuerwehrlehrstelle gekriegt, habe dann eine unbefristete Stelle gekriegt, bin dann Fachbereichsleiter dort geworden für den Bereich Arbeit, Wirtschaft, Technik, Informatik und Berufsorientierung. Und jetzt bin ich Fachberater für BO, also Berufsorientierung. Was interessiert mich an den Fächern, beziehungsweise an dem Beruf des Lehrers? Also man merkt schon, dass man mit der Vita im Grunde genommen schon einigen Schülern helfen kann. Man versteht sie besser, die Probleme haben. Man kann ihnen helfen, man kann auch erzählen, dass man nach der Schule, dass es da auch ein Leben gibt, dass man da auch die nächsten Schritte gehen kann. Man muss nicht sofort das Abitur machen. Man kann über eine Ausbildung dann seine neue Berufung finden. Und es macht einfach Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten.
Wahnsinnig spannender Weg. Was hat dich damals dazu bewogen, doch nochmal vom Lokführer ganz woanders hinzugehen?
Das ist relativ einfach, die Privatisierung der Eisenbahn. Und zwar war mein Job gefährdet und das war, glaube ich, das Entscheidende. Und man hat überlegt, was man machen kann. Ja. Und Freunde von mir waren Lehrer und hatten gesagt, das könnten sie sich bei mir auch vorstellen. Entsprechend hatte ich mir darüber nachgedacht, ob das wirklich was für mich ist. Habe mich beworben und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ist genau das Richtige.
Ich wollte gerade sagen, hast du es nie bereut?
Es gibt natürlich Tage, wo man denkt, es als Lokführer war es angenehm, wenn man alleine vorne, ich hätte jetzt fast gesagt Cockpit, im Führerstand war und seine Ruhe hatte. Aber der Beruf des Lehrers ist halt abwechslungsreicher und dadurch natürlich auch spannender. Man weiß meistens nicht, was einen morgens erwartet. Ja, genau.
Schön. Ehrliche Worte. Ich finde, man hört raus, dass ihr euren Job wahnsinnig gerne macht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Grundstein für das, was wir jetzt auch in dieser Folge erarbeiten wollen, nämlich rausfinden, was braucht moderne Schule eigentlich, um die Azubis von morgen vorzubereiten. Sebastian, wir kommen mal so ein bisschen zum Schulalltag. Viele, die, sage ich mal, nicht Lehrer sind, haben keine Ahnung, was sind eigentlich so die Herausforderungen einer Schule? Was sind die Probleme einer Schule? Viele schicken eventuell ihre Kinder zur Schule, hören dann durch ihre Kinder, sehen dann natürlich alles nur durch die Brille der Kinder, was in der Schule so abgeht. Aber mich interessiert die Brille der Lehrer. Was sind eigentlich eure Herausforderungen, eure täglichen Probleme?
Boah, also wo fange ich an, wo höre ich auf? Also das ist unglaublich vielseitig, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wir haben unglaublich viele Aufträge natürlich auf der einen Seite, große Verantwortung auf der anderen Seite. Aber ich würde sagen, jetzt aktuell, also wenn ich jetzt gerade auf meinen Beruf jetzt aktuell gucke, dann ist es, ich bin Klassenlehrer in der 10., ist echt die Frage, kriege ich zum Beispiel meine Leute unter? So, und da ist mir echt einer durchgerutscht, das sage ich auch mal im Podcast hier, wirklich. Einer, der jetzt, wir sind 3 Wochen vor Schulende, so, und da hat im letzten Moment die Ausbildung nicht geklappt. So, und dann stehst du da und dann willst du versuchen, denen natürlich zu helfen. Aber du bist halt auch als Lehrer da begrenzt. Natürlich kannst du mit Beratungsgespräche führen, immer und immer wieder und auch den Schüler anleiten. Aber das
woran liegt das konkret, dieses Beispiel? Warum rutscht der durch?
Ja, einmal, weil es einfach so, so viel zu tun ist, gerade an Schule nebenbei. Es sind so viele Brennpunkte, die gleichzeitig laufen. So, du von morgens, du kommst in die Schule und willst deine letzten Sachen ausdrucken, da geht dann irgendwas nicht. Digitalisierung funktioniert zum Teil auch nicht reibungslos. So, das heißt, dann hast du was vorbereitet, aber du kannst es nicht abspielen, weil du kein Internet hast. Vorgestern passiert. Also das sind so Sachen, so Nebenschauplätze, und es ist ein unglaublicher Papierkram, Bürokratie. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Anforderungen nebenbei, und wenn dann noch Prüfungen dazukommen und Klassenarbeiten und nebenbei musst du da aber noch welche Anträge stellen für irgendeinen Wandertag. Das ist einfach viel, und dann rutscht es manchmal wirklich durch, mal wieder nachzufragen, immer mal wieder nachzuhaken, wie ist es eigentlich jetzt, wie ist der Stand bei dir, hast du das Bewerbungsgespräch geschafft, was auch immer, und davon habe ich halt nicht nur einen, ich habe da 25 sitzen, und dann ist mir dieser eine wirklich durchgerutscht.
Sind die Klassen zu groß?
Auf jeden Fall. Wir müssen daran. Wir müssen wirklich kleinere Lerngruppen schaffen. Das würde uns Lehrer wirklich entlasten und uns die Möglichkeit geben, mit den Schülerinnen und Schülern auch viel mehr Beratung durchzuführen. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer mehr mit ihnen in Kontakt kommen und ja, die Zeit nutzen, darüber zu reden, was sie eigentlich wollen. Aber dafür braucht man auch ein bisschen Atmosphäre. Da müssen die Schüler sich öffnen können. Und das schaffe ich nicht, wenn ich zwischen Tür und Angel bei 25 Leuten einmal nachfrage, ey, wie sieht's aus? Unterschrieben jetzt, sondern da muss ich mal nachfragen, wie geht's dir eigentlich und wie sieht's eigentlich aus zu Hause, und ansonsten kriege ich ganz, ganz wenig mit von ihnen.
Kai, kann man überhaupt als Lehrer individuell auf die Probleme, auf die Bedürfnisse seiner Schülerinnen und Schüler eingehen? Kann man sich um die einzelnen Personen kümmern oder kann man sich eigentlich immer nur ums große Ganze kümmern?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort ist schwierig. Ja, individuell ist es wirklich schwer, wenn man 25 individuelle Kinder hat, Personen hat, auf jeden Einzelnen einzugehen. Jeder hat andere Bedürfnisse, und das dann in 45 Minuten oder 90 Minuten alles so zu organisieren, das ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Wir geben uns wirklich viel Mühe, um das so ein bisschen runterzubrechen. Meistens ist es dann so Kleingruppen, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, dass wir denen dann gezielt Unterrichtsmaterial geben, so dass sie klarkommen. Aber wirklich individuell geht nur außerhalb der Unterrichtszeit aus meiner Sicht, in den Pausen, wenn man sich dann mit den Schülern unterhält, bei uns zum Beispiel auf der Freifläche und dann einfach mal die Probleme durchspielt, ob es dann Praktikumsplatz ist oder andere private Probleme. Man muss halt Zeit haben, um wirklich den Kindern auch erstmal verstehen, wo die Probleme sind, um ihnen dann zu helfen. Und wie gesagt, ich glaube, mehr Differenzierung wäre gut, aber der Zeitaufwand ist enorm und mit den aktuellen Stunden meiner Meinung nach kaum zu bewältigen.
Wie herausfordernd sind bei all dem auch Sachen wie familiäre Voraussetzungen, Sprachbarrieren oder auch kulturelle Unterschiede?
Die Sprachen sind natürlich aus meiner Sicht ein ganz großes Problem. Viele Schüler verstehen die Anweisungen nicht. Sie tun zwar so, als wenn sie sie verstehen würden, aber sie verstehen sie nicht. Das sieht man dann bei den Ergebnissen. Das Gleiche gilt auch für die Eltern. Die Elternbriefe, die wir verschicken, wir gehen davon aus, wir haben die Eltern informiert durch einen Brief, durch eine E-Mail, wie auch immer. Und das ist dann für uns mehr oder weniger abgehakt, aber man stellt immer mehr fest, dass das nicht der Fall ist. Also man muss wirklich individuell darauf eingehen. Und kulturell, ja, das ist natürlich jetzt neu, dass es dann halt mehrere verschiedene Feiertage gibt, wo Kinder dann auf einmal nicht mehr im Unterricht dran teilnehmen, weil sie halt den Feiertag haben. Das ist soweit in Ordnung. Aber auch das ist nochmal eine Umstellung, weil da waren wir eigentlich gar nicht so drauf gefasst, oder ich zumindest. Ein anderer Punkt ist noch die Motivation. Und zwar, es gibt einige, die sitzen ihre Zeit ab und andere arbeiten sich fast zu Tode. Also es ist unglaublich, was da alles passiert, aber auch der Wissensstand. Viele lesen Bücher zu Hause, reden mit ihren Eltern und so weiter. Und andere haben nicht mal ein Buch zu Hause. Das Gleiche ist natürlich auch die Erfahrung. Einige fliegen nach New York zum Shoppen im Urlaub. Die anderen bleiben nur zu Hause, hier meinetwegen in Oldenburg. Und andere, die waren auf der Flucht. Also auch diese ganzen Erfahrungen, die die Kinder mitgemacht haben, muss man ja auch immer so ein bisschen mit einbeziehen. Und das ist, ja, wird immer schwieriger.
Darf ich da nochmal ergänzen? Also absolut. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir auch nochmal erwähnen. Also klar, Eltern sind unglaublich wichtig, was Berufsorientierung angeht natürlich. Es wird ganz, ganz viel zu Hause gesprochen. Und Kai, wir haben darüber auch schon geredet und sind jetzt ja auch aktiv dabei. Gerade Eltern, Migrationshintergrund, auch kennen teilweise gar nicht das deutsche Ausbildungssystem. Und das ist ja wirklich gut, klar. Das hat nicht jedes Land. Und da macht es auf jeden Fall ja großen Sinn, dass wir denen das ja auch näher bringen. Deswegen ja auch unsere Idee, eigentlich deine, muss man auch sagen, internationales Elterncafé im Oktober.
Was ist das? Was, könnt ihr das einmal ausführen? Was ist das internationale Elterncafé?
Ja, ich würde sagen, Richtig. Das kommt von dir, Kai. Das war ja eine Grundidee. Dann
ja, die Idee haben wir von der IHK Lüneburg-Wolfsburg mitgebracht. Und zwar wurde da im Grunde genommen ein Elterncafé angeboten. Grund ist gewesen, dass man Eltern nochmal über das duale Ausbildungssystem informiert, weil viele in ihren Heimatländern das System nicht kennengelernt haben. Und wir haben halt jetzt festgestellt, dass ganz viele Kinder dieses Angebot der dualen Ausbildung einfach nicht nutzen. Und wir haben uns immer überlegt, warum. Und da Eltern bekanntlich sehr großen Einfluss haben auf ihre Kinder, haben wir überlegt, dass wir da nochmal Informationen streuen wollen. Was natürlich auch schon in den Schulen immer passiert. Aber diesmal wollen wir das ein bisschen anders aufbauen. Es findet am 1.10. im PFL statt. Wir haben uns überlegt, dass wir dann auch Übersetzer haben, Sprachmittler, verschiedene Sprachen. Insgesamt sind es dann 4 bis 5 Sprachen. Wir haben Russisch, Ukrainisch, Farsi, Kurdisch und Arabisch müsste das sein. Wir haben Unternehmen über die verschiedenen Verbände angeheuert, dass sie Auszubildende schicken, die diese Sprache sprechen, sodass dann Auszubildende mit diesen Sprachkenntnissen auch die Eltern und die Schüler informieren können. Ich glaube, das wird ganz nett. Ich glaube auch, für das leibliche Wohl ist gesorgt, Getränke, Essen. Und ich hoffe zumindest, dass es eine ganz tolle Veranstaltung wird.
Ja, wenn wir jetzt schon so einen Werbeblock einführen, dann würde ich sagen, dann können wir auch noch sagen, dass das nicht auf unseren Mist gewachsen ist, sondern da sind IHK dabei, die HWK ist aktiv, die Arbeitsagentur, die Stadt Oldenburg. Und ja, dann wird das auf jeden Fall eine runde Sache.
Spannend. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei so Lösungsansätzen. Was kann man machen, um hier und da so ein bisschen jetzt in dem Fall im Bereich Sprachbarrieren zu unterstützen? Ich möchte aber noch mal so ein bisschen die grundlegende Frage stellen an euch beide. Sind die Erwartungen von Unternehmen an die jungen Menschen zu groß oder vielleicht auch teilweise einfach nur unrealistisch? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass wir unterscheiden müssen. Also was ist realistisch? Realistisch ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule kommen, dass sie lernbereit sind, dass sie Bock haben, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, dass sie zuverlässig sind. So. Aber unrealistisch ist, dass die Unternehmen so professionelle Mitarbeiter, schon Beschäftigte bekommen. Mhm. Und ich glaube, diese Erwartung, die ist zum Teil da. Und das liegt aber auch daran, dass die Unternehmen auch großen Druck haben. Das müssen wir aber auch mal sagen. Ausbildung ist nicht günstig. Der Wettbewerb ist hoch, die haben wirtschaftlichen Druck, die brauchen schnellstmöglich jemanden, der natürlich irgendwie auch mitarbeiten kann. Mhm. Das kann ich absolut verstehen, aber das ist nicht das, was Schule in der Form leisten kann. Dafür fehlt uns, wir haben es noch gar nicht erwähnt, glaube ich, in diesem Podcast, die Praxis. Wir brauchen einfach mehr Praxis in der Schule.
Wen nehmt ihr am Ende des Tages eigentlich mehr in die Pflicht? Die Schülerinnen und Schüler selbst, die Eltern, die Schulen oder gar die Unternehmen?
Boah, das ist schwer. Das ist ja ein Zusammenspiel von allen. Also ich würde sagen, alle vier haben so einen großen Impact auf die Berufsorientierung eines Kindes. Also ich würde sagen, wir müssen gemeinsam daran gehen und jeder muss seiner Verantwortung auch gerecht werden. Für die Unternehmen ist es natürlich schwierig, aber auf der anderen Seite, wenn ich überlege, mit was für Problemen wir jetzt gerade, was Integration und auch Einschränkungen der Schülerinnen und Schüler angeht. Wenn ich überlege, wie wir sie begleiten, auch teilweise sehr nah begleiten und dann lassen wir sie nach Jahrzehnten raus und dann denkst du, ja, was passiert jetzt mit denen? Eigentlich muss da auch eine Begleitung auf der Unternehmensseite weitergehen. Also die müssen weiter ein Stück weit an die Hand genommen werden. Die sind noch nicht so weit, dass die komplett alle jetzt mitarbeiten können und dass das alles so reibungslos funktioniert. Also das auf der einen Seite und ja, Eltern, Kai, du kennst das, wenn du zum Elternabend einlädst, das kommen ja die Eltern, die ja eigentlich diesen Elternabend gar nicht brauchen, sondern es sind ja eigentlich die wir erreichen wollen, die haben wir gar keine Lust darauf und oder keine Zeit, keine Möglichkeit, dran teilzunehmen. Und dann wird es natürlich schwer, ne, wenn wir genau die, mit denen wir zusammenarbeiten, gar nicht erreichen.
Genau, das Problem mit den Eltern hatten wir auch, bis wir dann mehr oder weniger nett nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir sie auch ganz gerne sehen möchten. Und seitdem haben wir das Problem nicht. Ich habe mit verschiedenen Schülern gesprochen und sie sagen wirklich, dass ihre Eltern halt Angst haben, dass sie nichts verstehen und einfach nur blöd rumsitzen. Und diese Angst muss man ihnen einfach nehmen. Wir haben es jetzt in meiner Klasse geschafft, dass viele Eltern mit Migrationshintergrund auch kommen und dann halt auch wichtige Informationen bekommen. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Aber insgesamt muss ich sagen, dass natürlich das Zusammenspiel zwischen Eltern, Unternehmen und Schule ganz wichtig ist. Zum Beispiel bei der Praktikumsplatzsuche. Mhm. Normalerweise sind die Schüler selber dafür verantwortlich, einen Praktikumsplatz zu finden. Mhm. Wenn sie es alleine nicht schaffen, ist der nächste Schritt eigentlich, dass die Eltern dafür sorgen und dann eventuell in Kooperation mit der Schule. Aber es kann nicht sein, dass dann Eltern zu uns kommen und sagen, das ist die Pflicht der Schule, einen Praktikumsplatz zu finden. Andererseits müssen die Unternehmen natürlich auch ausreichend Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Genau. Was natürlich ein ganz großes Problem ist, wenn dann auf einmal viele Schulen in Oldenburg gleichzeitig ein Praktikum machen. Hm. Wir als Fachberater haben jetzt in Oldenburg zumindest es geschafft, meiner Meinung nach, das einigermaßen zu entzehren, dass nicht alle Schulen zu einem Termin Praktikum machen, sondern dass es so auf das Jahr verteilt ist. Trotzdem kommt es natürlich noch zu Tagen oder Wochen, in denen das ein bisschen geballter ist, aber das können wir leider nicht ändern. Und jetzt mit dem neuen BO, also Berufsorientierungserlass, müssen auch die Schüler in der Sek 1 an einem Gymnasium auch ins Praktikum gehen. Das sind ungefähr 500 Schüler direkt in Oldenburg, die pro Jahr mehr einen Praktikumsplatz suchen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für alle Beteiligten. Für die Schüler ist das eine Herausforderung, für die Eltern, aber auch für die Unternehmen. Und auch die Schulen, die auf Rückmeldungen warten, ist es nicht ganz einfach, weil ihre Organisation natürlich davon abhängt, wo die Schüler selber Praktikum machen. Mhm. Und also es wird auf jeden Fall schwieriger, aber alle müssen an einem Strang ziehen und dann schaffen wir das, glaube ich, auch.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast gesagt gerade, dass die Eltern dann den Praktikumsplatz suchen. Also ich finde, sie unterstützen dabei. Ja, ja. Also du meinst nicht, also genau. Nicht deine Elternschaft soll dann ja. Das den
Praktikumsplatz suchen. Nein, sie sollen im Grunde genommen unterstützen, ja, aber okay. Es wird darauf hinauslaufen, dass es nachher wahrscheinlich nur noch mit Vitamin B geht und da sind dann bestimmte Schichten dann auch schon wieder außen vor. Also man sieht es beim Zukunftstag ganz extrem. dass viele Kinder dann wirklich bei den Betrieben ihrer Eltern, in dem ihre Eltern arbeiten, einen Platz kriegen und diejenigen, die halt ohne Arbeit sind, die Eltern, da haben die Kinder halt schlechtere Chancen.
Aber wie beobachtet ihr dabei denn so die Schülerinnen und Schüler? Wenn ich an mein Schulpraktikum zurückdenke, ich hatte gar keinen Plan, was ich machen möchte. Mir ging es einfach nur darum, irgendeinen Betrieb zu finden, der mit mir eben das Praktikum macht, damit ich einfach meinen Soll erfülle. Damals war es in einem Baumarkt, in dem ich dann 2 Wochen lang Regale eingeräumt habe. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber selber schuld. Ich habe mir im Vorfeld keine großen Gedanken gemacht, weil es war mir zu dem Zeitpunkt, es war mir egal. Beobachtet ihr das heutzutage auch noch so? Gibt es viele Schülerinnen und Schüler wie mich, denen das eigentlich fast egal ist, was in der Zukunft ist? Ich möchte hier und jetzt einen entspannten Tag haben und einfach irgendwie meine Pflichtschule absolvieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das beobachte ich sehr häufig, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es ja auch ein bisschen Pflicht der Schule ist, zu gucken, dass wir das denen noch deutlicher machen, wie wichtig das ist. Mhm. Also diese Praxisanteile.
Wie kann man das machen?
Ja, also ich finde, indem wir die Lehrpläne umschreiben und tatsächlich dafür sorgen, dass die noch mehr in die Fachpraxis gehen, Projektunterricht. In meinen Augen brauchen wir viel mehr Handlungsorientierung in den Schulen und Betriebsbesichtigung und meinetwegen auch Werkstattarbeit. Und ich glaube, jeder Kollege, der jetzt nicht Wirtschaft studiert hat, der wird sagen, Alter, was will der? Sollen wir noch weniger Fachunterricht haben? Mhm. Letztendlich genau das ist das Problem. Das heißt, wir müssen das Schulsystem so ein bisschen ändern, ein bisschen anpassen, meiner Meinung nach, auf genau ja, dieses Problem. Und dann glaube ich, wenn die Schülerinnen und Schüler schon früh mitkriegen, wie wichtig das ist, dass sie auch über den Tellerrand hinausgucken, dass sie rausgehen, dass sie in der Wirtschaft, dass sie frei arbeiten, dann glaube ich tatsächlich, dann würden die auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis in dieses große Praktikum gehen. Bei uns ist es Klasse 9 und 10, bei euch, Kai, glaube ich, es war Klasse 7, oder?
Nee, bei uns ist es Klasse 8, 9 und 10 bieten wir auch noch was an.
Ah ja, okay.
Ich höre raus, ihr kritisiert durchaus das Schulsystem. Was kann man denn machen, Kai, um das Schulsystem zu ändern?
Ja, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg, einige Sachen zu verändern. Es gibt verschiedene Schulen hier auch in Oldenburg, die neue Konzepte ausprobieren, aber das dauert halt.
Und, hast du ein Beispiel gerade parat?
Die IGS Flötenteich hat ein neues Konzept eingeführt, in dem sie individueller auf die Schüler eingeht. Und die Lehrer sind dann weniger Lehrer, sondern Lerncoaches. Das BZTG schwebt auch sowas vor. Die wollen das auch neu einführen, beziehungsweise sind am Überlegen, wie sie das am besten umsetzen können, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie in dem normalen Klassenunterricht nicht mehr alle erreichen können und dementsprechend was machen müssen. Auch die OBS Osternburg hat angefangen, das Konzept zu verändern, hat dann aber einen kleinen Rückschlag bekommen, so dass sie dann wieder zum alten Konzept übergegangen sind. Also das sind jetzt alles so Testballons, sage ich mal, wo viele was ausprobieren. Und ich bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
Mögt ihr das vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter ausführen? Was tun die Schulen, vielleicht auch eure Schulen im Speziellen, eigentlich so für die berufliche Orientierung? Könnt ihr da so ein paar Dinge nennen?
Ja, es gibt unglaublich viel, was gemacht wird. Vielleicht eine Sache, die ich vielleicht mal rausnehmen könnte, das ist ein Tool, auf das sich jetzt gerade alle IGS und OBS in Oldenburg geeinigt haben. Das ist deinjobfuchs.de. Mhm. Eine Möglichkeit, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeben und dann kriegen sie eine prozentuale Übereinstimmung mit den Anforderungen von Unternehmen an ihre Praktikanten und Auszubildenden. Das heißt, die Unternehmen haben vorher ihre Daten eingegeben und gesagt, so das und das soll ein Azubi, ein Praktikant leisten können. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Deswegen also alle Unternehmen, die das jetzt hören und noch nicht drin sind, deinjobfuchs.de, einfach raufgehen, anmelden. Mhm. Ist eine gute Sache.
Ja, das kann ich nur bestätigen, weil unsere Schüler nämlich ganz viel Probleme haben bei der Praktikumsplatzsuche. Und da haben wir endlich eine Praktikumssuchmaschine entwickelt oder entwickeln lassen von Sebastian. Und die ist hervorragend. Insofern sollte man die nutzen. Was wir jetzt bei uns an der Schule machen, ist zum Beispiel der sogenannte Praxistag. Das heißt, Schüler im 10. Jahrgang können ein Jahr lang an einem Tag in einen Betrieb gehen und dort arbeiten. Das hat den Vorteil, dass sie im Grunde genommen ja sehen, was in diesem Bereich gemacht wird. Der Arbeitgeber kann gucken, ob der Schüler oder die Schülerin dann in den Betrieb reinpasst. Mhm. ob das was ist. Und oft haben wir schon im Januar, Februar Schüler, die uns mitteilen, dass sie von dem Arbeitgeber oder von dem Unternehmen schon einen Ausbildungsvertrag angeboten bekommen haben. Das motiviert die natürlich nochmal, weil sie ja schon wissen, im Gegensatz zu ihren Mitschülern, was sie dann im August am Ende der Schulzeit machen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Mhm. Und der Vorteil vom Praxistag ist bei uns, dass wir das so organisiert haben, dass keine Fächer im Grunde genommen wegfallen. Wir haben das an einem Tag gelegt, an einem Freitag, wo wir dann eine AG durchführen, einen Wahlpflichtkurs und dann nochmal freie Lernzeit. Und dementsprechend fallen keine Fächer weg und dementsprechend gibt es auch wenig Kritik von den Lehrkräften.
Genau, wenn ich an der Stelle noch ergänzen kann, wir von der MWZ haben ja auch etwas ganz Neues ins Leben gerufen, das ist der Azubi Express. Dort werden also Schülerinnen und Schüler abgeholt und werden dann mit einem Shuttlebus per Hop-on-Hop-off-System quasi zu den Unternehmen gefahren. Und dort können sie dann aussteigen, wenn sie Interesse haben, sich dort eine halbe Stunde, Stunde Vortrag über das Unternehmen anhören und auch ansehen und können dann sozusagen wieder in den Bus steigen und zum nächsten Unternehmen fahren, hat halt einfach den riesigen Vorteil, dass man wirklich auch die Unternehmen hautnah mal wirklich erlebt. Und dafür ist der Azubi Express echt eine super Idee. Klingt nach Innovation, klingt danach, dass Schulen sich entwickeln. Ist das so, Sebastian? Sind die Schulen gewillt, sich zu verändern oder beobachtest du auch Schulen, die so arbeiten wie immer und auch dabei bleiben möchten?
Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also ich habe das Gefühl, dass das schon schwierig ist für Kollegien sich zu bewegen, auch für Lehrer sich zu verändern. Wir haben es gerade gehört, Kai, du hast gesagt, dass die Lehrer dann in diesen Projektschulen auch eher Coaches sind. Das kannst du aber auch nicht jedem Kollegen erklären oder jede Kollegin und sagen, okay, jetzt musst du das dein Selbstverständnis von Lehrersein komplett ändern. Das ist halt etwas, was schwierig ist. Frontalunterricht ist halt ganz oft immer noch so das, woran sich ganz viele Kollegen klammern. Und da müssen wir weg von. Wir müssen halt hin zu Projekt, Handlung, Orientierung. Aber das ist halt nicht jedermanns Sache. Und dann wird es auch schwer. Du kannst es nicht gegen das Kollegium durchsetzen. Das muss halt von der Schule selbst kommen. Das muss intrinsisch kommen. Und das ist nicht immer so einfach.
Ich möchte noch mal so ein bisschen zurückkommen. Daran anschließend an meine ursprüngliche leicht provokante These, dass junge Leute nicht mehr auf das richtige Leben vorbereitet werden. Ich denke an meine Schulzeit zurück. Ich habe Abitur gemacht und ich habe mich des Öfteren im Nachhinein gefragt, warum musste ich Faust interpretieren? Warum musste ich Stochastik lernen? Es hat mir für mein weiteres Leben nichts gebracht. Aber was mir was gebracht hätte, was ich erst ganz spät konnte, eine Steuererklärung machen. Warum wird das nicht in der Schule gelehrt? Das fragen sich ganz viele. Und daher nochmal dann wieder dieser Schwung auf das Schulsystem. Wer entscheidet eigentlich, was gelehrt wird?
Also gut, curriculare Vorgaben auf der einen Seite, klar.
Genau,
das
richtig.
Das Land, ne, würde ich auch sagen. Aber natürlich können wir im Kollegium in unseren Arbeitsplänen auch ganz, ganz viel machen. Und dann ist es eine Frage letztendlich auch im Kollegium oder auch in den Fachgruppen zu sagen so, warum nicht in 10. Klasse, zweites Halbjahr in Wirtschaft sagen, wir schaffen dort ein Stück weit oder wir machen Themen kürzer und machen dann ein halbes Jahr nur das, was die Schülerinnen und Schüler wirklich brauchen. Das heißt, Überweisung üben, meine erste eigene Wohnung, all das, das kann man machen, das ist möglich. Also die Freiheit hat die Schule und das ist etwas, was aber jede Fachgruppe für sich entscheiden muss. Und ja, wenn dann Kollegen da sind, die sich dann eher daran klammern und sagen, nee, ich möchte gerne doch nochmal was zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen machen, dann ist das so. Hilft vielleicht in dem Moment nicht, aber ich hoffe einfach, dass die Schülerinnen und Schüler trotzdem natürlich viel kritisches Denken mitnehmen, Problemlösefähigkeit und dann haben wir es ja auch.
Also sind auch, sorry, wenn ich unterbreche, sind also auch die Schulen und auch die Lehrer oder die Kollegien, sind die zu heterogen? Ist das zu unterschiedlich, was so die Meinung angeht, wie und was gelehrt werden sollte? Oder also wird zu wenig an einem Strang gezogen?
Also ich glaube, ein großes, nicht Probleme, sondern eine Wirklichkeit in Kollegien ist, dass wir natürlich die jungen Kollegen haben, die jetzt gerade aus dem Referendariat kommen. So, die haben einen Power, die haben Vision und die sind auch noch ganz anders geschult. Also bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich gehöre noch dazu, aber ich bin es wohl nicht mehr. Ja, also ich sehe die jungen Kollegen und denke so, wow, okay, was die alles können. So, und dann sehe ich aber auch die Kollegen, ja, die haben halt 40 Jahre lang haben die unterrichtet und die gehen jetzt auf die letzten Meter und die gucken mich an und sagen, Sommerfeld, ich werde das nicht mehr machen, das, was du davor hast. Ich werde das nicht mehr machen und ich kann die auch verstehen. Mhm. Also Heterogenität, ja, aber hauptsächlich dadurch, dass wir Altersstufen haben von 26 bis 64, 65.
Ja, ich glaube, es ist wirklich schwer. Also ich glaube, dass viele Schulen verschiedene Sachen ermöglichen oder versuchen. So entsteht oft ein bunter Blumenstrauß, sage ich mal. Und der Blumenstrauß sieht halt an jeder Schule anders aus. Mhm. Und da kann vielleicht das eine oder andere Blümchen fehlen.
Das hast du sehr schön ausgeschmückt. Klingt aber vor allem auch nach einem Problem, was gar nicht so easy zu lösen ist. Aber wenn ihr euch jetzt, ihr habt jetzt die große Glaskugel, ihr könnt euch jetzt was wünschen. Wenn ihr drei Dinge am Schulsystem sofort ändern könntet, welche wären das, Kai?
Ich glaube, mehr Praxisunterricht. Das würde ich mir wünschen, dass wir wirklich von der ersten bis zur letzten Klasse praktischen Unterricht haben. Und zwar nicht nur an Grundschulen, Oberschulen und Gesamtschulen, sondern auch am Gymnasium. Weil ich höre immer mehr, dass auch Schüler, die aufs Gymnasium gehen, die halt das Abitur machen wollen, technisch interessiert sind. Und warum gibt man ihnen nicht diese Möglichkeit in verschiedenen Bereichen? Und ich finde, auch da müsste man auf jeden Fall mal überlegen oder hinterfragen, ob das nicht genauso wie die zweite Fremdsprache ein Modul wäre, um später das Abitur zu machen. Das wäre jetzt so eine Geschichte. Die zweite Geschichte wäre, wir brauchen mehr Ressourcen, mehr Lehrkräfte, um dann individueller im Grunde genommen auf die einzelnen Schüler einzugehen. Und dafür müssten dann halt auch noch zusätzlich die Klassengrößen reduziert werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es wie bei anderen Sachen auch einen Klassenteiler gibt, der etwas niedriger angesetzt wird und dass der Klassenteiler auch abhängig davon ist, wie viele Kinder ein bestimmtes Sprachniveau in der Klasse erreicht haben.
Stimmst du dem zu, Sebastian?
Absolut, absolut, sehe ich genauso. Also mehr Praxis, definitiv. Wir brauchen mehr projektbasiertes Lernen, das hast du jetzt auch angedeutet, das sehe ich genauso. Kleinere Lerngruppen, definitiv, funktionierende Digitalisierung und mehr Zeit für Beratung. Ich brauche wirklich mehr Zeit, um mit den Kids ins Gespräch zu kommen. Waren das drei? Mathe war ja nicht meine Stärke, aber habe ja auch nur Stochastik gemacht und so ein Kram. Nein, also tatsächlich, das sind die drei großen Punkte.
Man hört, ihr seid bei dieser ganzen Thematik Berufsorientierung sehr belesen. Aber es gibt mit Sicherheit ja auch Lehrer, die bei dieser ganzen Thematik nicht so belesen sind. Braucht es vielleicht auch mehr Coaching und mehr Unterstützung für die Lehrer in Bezug eben genau auf dieses Thema?
Unbedingt. Auch da würde ich zustimmen. Definitiv brauchen wir Fortbildung und auch die Möglichkeit, dass die Lehrerinnen, die Kollegen auch mal ihren Horizont erweitern. Also das heißt, für auch alle Techniklehrer, Wirtschaftslehrer, was auch immer, alle, die mit, zum Beispiel mit Berufen auch in erster Linie dort zu tun haben und vielleicht auch an diesem projektbasierten Unterricht der Zukunft teilnehmen, die müssen auch auf die Betriebsbesichtigung. Also wir machen nächste Woche zum Beispiel einen Kollegiumsausflug, wenn man so will. Nein, ist kein Ausflug, aber die Technik- und Wirtschaftslehrer, die schauen sich halt bei Amazon oder Amazon dort die Berufe und das Unternehmen an. Und ich finde es großartig, dass sowas halt auch möglich ist und auch möglich gemacht wird. Und das muss auch in Zukunft passieren. Das heißt, die Kollegen müssen raus. Sie müssen halt selbst auch mehr mitkriegen, dass dieser kleine Kosmos-Schule aufgebrochen wird und wir ja die Möglichkeit bekommen, einfach mal neue Berufe kennenzulernen. Ganz, ganz viele Berufe, die auch gar nicht bekannt sind. Ja, die sollten auch natürlich auch den Kollegen bekannt werden.
Also ihr nehmt auch durchaus die Politik viel mehr in die Pflicht.
Inwiefern?
Na, dass einfach Dinge geändert werden, dass die Lehrer viel mehr unterstützt werden, dass das System angepasst wird. Also wir sprachen ja vorhin darüber, wen nehmen wir eigentlich am Ende des Tages in die Pflicht. Also auch die Politik muss sich viel mehr damit auseinandersetzen, oder?
Ja, genau richtig. Und zwar gab es mal vor kurzer Zeit eine Berufsorientierungsstunde, die ist abgeschafft worden. In dieser Stunde haben ganz viele Schulen im Grunde genommen ganz viele Sachen vor Ort für die Berufsorientierung organisiert. Das war eine gute Sache. Jetzt, wo die Stunde weg ist, machen sie das halt in ihrer Freizeit. Oft in ihrer Freizeit.
Warum ist sie abgeschafft worden?
Die war befristet, die Stunde. Und jetzt gibt es halt ein anderes Projekt, das diese Stunde bekommt. Mhm. Ist irgendwie nachvollziehbar. Aber ich finde, insgesamt muss man halt sehen, dass man trotzdem vielleicht auch ein Unterrichtsfach Berufsorientierung einführt, so dass es nicht an irgendwelchen Projektstunden hängt, sondern wirklich komplett ab meinetwegen Jahrgang 7 würde ich das anfangen, durchgehend von Lehrkräften, die ausgebildet sind, unterrichtet wird bzw. begleitet wird. Dann kann man nämlich auch individuell auf die Kinder eingehen und mit ihnen sprechen, ob das jetzt der Übergang Schule zu den BBSen ist oder Schule in den Beruf zur Ausbildung. Ich glaube, dann wird eine Menge eher deutlich. So ist es im Moment, dass wir das im Fach Arbeit, Wirtschaft, Technik, so heißt es bei uns an der IGSen, nebenbei unterrichten. Offiziell laut BO-Erlass soll es natürlich eine Querschnittsaufgabe sein für alle Fächer, aber in der Realität sieht es so aus, dass einige das vielleicht so ein bisschen einstreuen, aber weil sie natürlich auch ihre Vorgaben haben für das Fach, oft nicht dazu kommen. Und das ist natürlich dann ein bisschen schade. Und da, denke ich mal, müsste man vielleicht einen Hebel ansetzen. Und da könnte die Politik sagen, wir führen genauso wie das Fach Informatik ein Unterrichtsfach Berufsorientierung ein, und zwar ab der 7. Klasse.
Wir sind also noch in der Glaskugel, ne? Ich glaube, das wird nicht passieren, aber ich finde es großartig.
Wer weiß.
Ich finde, es sollte auf jeden Fall so sein. Oder wie meine Schüler sagen, Rede, Rede.
Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und wir sind sicherlich auch am Ende des Tages doch sehr oberflächlich geblieben. Und man könnte sicherlich eine ganze Staffel nur über dieses Thema machen und in viele Bereiche noch viel detaillierter reingehen. Trotzdem, wir haben das Problem erkannt und ich möchte gerne zum Ende einer Folge mal so eine kleine Handlungsempfehlung für die Menschen, die diese Folge jetzt hören, geben. Sebastian, vielleicht nicht ganz so einfach, aber für die Schüler und Schülerinnen und die Eltern, die diese Folge jetzt hören, die die Problematik des Schulsystems zum Beispiel erkannt haben, was ihr jetzt ja dargestellt habt, was würdet ihr denn sagen, was können die denn machen, um sich besser auf das berufliche Leben vorzubereiten? Ist es ein bisschen eigenständiger auch werden, ein bisschen mehr selber machen, ein bisschen sich selbst informieren? Einfach nicht, sage ich mal, die Verantwortung irgendwo anders hinzuschieben, sondern die Verantwortung auch ein bisschen bei sich selber sehen. Was ist so deine Handlungsempfehlung an die Leute da draußen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Schülerinnen und Schüler sollten genau das. Sie sollten auf jeden Fall offen bleiben, neugierig bleiben und dann auch ein kleines bisschen Vertrauen haben. Also wenn wir Kollegen, Kolleginnen sagen, das ist eine gute Sache und das macht mal oder informiert euch in diese Richtung, dann auch vielleicht wirklich das mal machen, nicht nur einfach ChatGPT anschmeißen, alles reinhauen und das einfach wiedergeben, das hat keinen Zweck, sondern selbst denken, kritisch bleiben, das ist für mich ganz, ganz wichtige Geschichte, gerade wenn man sich jetzt auch anguckt, in welche Richtung die Politik geht und wir haben in der Gesellschaft auch einen Rechtsruck. Ich bin der Meinung, dass dieses kritische Denken unglaublich wichtig ist und das beginnt bei uns in der Schule, das heißt, mein Appell auch ein bisschen an die Schülerinnen und Schüler, nehmt nicht alles komplett für bare Münze, sondern vielleicht hinterfragt ihr auch mal, auch gerne uns, fangt bei den Lehrern an, widersprecht, natürlich im angemessenen Ton und seid überrascht, dass dort vielleicht auch dann das eine oder andere ans Licht kommt, beziehungsweise Offenheit auf der anderen Seite ist und auch Kritik angenommen werden kann. Und das funktioniert nur, wenn wir oder die Schülerinnen und Schüler dann einfach auch wirklich dieses kritische Denken leben.
Denn, Kai, daran anknüpfend, welche Fähigkeiten werden denn in den nächsten 10 bis 20 Jahren vielleicht sogar wichtiger sein als gute Noten?
Also zurzeit ist es jetzt ja schon, dass das Arbeits- und Sozialverhalten relativ wichtig ist. Das heißt, die Arbeitgeber gucken oft gar nicht mal sich die ganzen Noten an, weil sie wissen, dass das abhängig von der Schule ist, von der Klasse, von der Zusammensetzung, sondern sie achten wirklich auf Sozialverhalten und Arbeitsverhalten und natürlich auch auf das Praktikum. Und da, denke ich mal, ist Zuverlässigkeit ein ganz wichtiger Punkt. Und
ich möchte euch beide bitten, zum Abschluss der Folge folgenden Satz einmal zu vervollständigen. Sebastian, die größte Chance für die Azubis von morgen ist?
Boah, okay, die größte Chance für die Azubis von morgen. Ich würde sagen, dass die Veränderung, die jetzt gerade passiert, so gerade, ne, wenn wir digital, das haben wir schon gesagt, technologisch, dass sie das aktiv mitgestalten und nicht nur reagieren, sondern dass sie merken, okay, das, was da passiert, das kann ich auch für mich nutzen.
Kai?
Ich glaube, dass sie in einer Zeit leben, in der Fachkräfte gesucht werden und ihnen dadurch ganz viele verschiedene Wege offen stehen.
Das sind schöne letzte Worte. Ihr beiden, ich danke euch vielmals, dass ihr bei mir gewesen seid, dass ihr uns diese ehrlichen und auch super spannenden Einblicke in eure Arbeit, in das Schulsystem, in den Schulalltag gegeben habt. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass sich viele Dinge zum Positiven ändern, denn am Ende des Tages geht es um die Schüler und Schülerinnen und um die Kinder und auch um die Zukunft und um ihr berufliches Leben. Und da muss einfach mehr für gemacht werden. Der Überzeugung bin ich auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja in 5 bis 10 Jahren nochmal unter einem anderen Vorwand. Und es hat sich ganz viel geändert. Danke, dass ihr da gewesen seid.
Vielen Dank.
Vielen Dank.